Hallo und herzlich willkommen bei What's Chippening, dem Podcast, der einmal wöchentlich Halbleiter-News erklärt und einordnet. Ihr hört Folge 76 und das sind unsere Themen. EUV-Vorwürfe bei ASML. X-Fab und Quantum Diamonds erhalten Förderzusagen. Infineon gewinnt Patentverfahren in München und verliert in China. Und außerdem in dieser Folge: Niederlande, Deutschland, Griechenland und die EU treten Praxilica bei. China enthüllt Supercomputer Lineshine. Und OpenAI und Broadcom stellen Jalapeno-Chip vor. Mein Name ist Julia Nitschner und gemeinsam mit Frank Bösenberg spreche ich wie immer über die wichtigsten Halbleiter-News der Woche, damit ihr nicht nur bestens informiert ins Wochenende, sondern vor allem auch in die neue Woche startet. Bleibt also dran, es lohnt sich. Hallo Frank.
Guten Morgen, Julia.
Heiße Grüße.
Was? Viele Grüße?
Heiße Grüße, so, habe ich gesagt, Grüße, aber das klingt sehr, es ist ausschließlich auf die Temperatur bezogen, denn im Büro ist es schon echt warm. Ja, wir nehmen auf am 25. Juni um 9.13 Uhr, trotzdem ist es schon warm. Was ist dein Wort der Woche?
Mein Wort der Woche ist Kommunikation, passt heute zu ganz paar Meldungen und ist immer ein gutes Wort. Was ist deins?
Okay, meins ist Streit. geht wieder in eine ähnliche Richtung. Ist gar kein schönes Wort. Ich mag nämlich eigentlich gar keinen Streit, aber passt ebenfalls zu einer Reihe unserer Meldung. Ja, und damit würde ich sagen, steigen wir mal direkt in den Krisenmodus ein. Allerdings, also nicht wir befinden uns im Krisenmodus, sondern ASML, dem niederländischen Anlagenbauer, wird nämlich vorgeworfen, dass sich eine seiner EUV-Lithografiemaschinen trotz Lieferembargo in China befindet. Die Vorwürfe hat Howard Lutnick erhoben, allerdings schon im April, und ASML hat laut Bloomberg daraufhin in Washington ein Dokument verbreitet, in dem unter anderem erklärt wird, warum man über den Verbleib jedes Systems Bescheid wisse. ASML sagt in dem Dokument auch, dass, das ist jetzt ein Zitat, jede Unterbrechung, jedes unnormale Verhalten und jeder Verbindungsverlust, Zitat Ende, registriert werden kann. Außerdem könnten die Systeme ohne ASML-Beteiligung weder betrieben noch bewegt werden. ASML weist die Vorwürfe insgesamt also kategorisch zurück. Und ja, also wir hören ja gleich noch deine Meinung. Also ich kann mir tatsächlich schwer vorstellen, wie so eine Maschine im Ganzen unbemerkt nach China gelangen soll. Nicht nur, weil so ein Ding mehrere Tonnen wiegt, sondern weil es weltweit insgesamt genau 314 dieser EUV-Systeme gibt. Da sollte man eigentlich meinen, dass ASML den Überblick hier tatsächlich einigermaßen gut behalten kann. Deshalb ist meine erste Frage an dich: Für wie wahrscheinlich hältst du, dass an den Vorwürfen überhaupt etwas dran ist?
Ja, dafür muss man ganz kurz noch auseinandernehmen, was überhaupt die Vorwürfe sind. Spoiler, ganz so klar ist das gar nicht. Auch je nachdem, was man liest. Die eine Behauptung, dass dort eine komplette EUV-Maschine in China laufen würde, am Ende sogar mit Wissen von ASML, halte ich für absolut unhaltbar. Hast du schon begründet, warum? Das kriegst du nämlich sowieso nicht im ganzen Ort hin. Dann brauchst du Vernetzung, Wartung. Funktioniert nicht. Die US-Beamten haben ja auch gegen Bloomberg nicht gesagt, ob sie überhaupt Hinweise auf ein tatsächliches System in China gesehen haben oder was überhaupt die konkreten Vorwürfe sind. Diese dramatische Version, es läuft eine komplette EUV-Maschine, am Ende sogar noch mit Wissen ASML, die trägt also auf dem Papier niemand. Es gibt aber eine bisschen leisere Version, also was passiert sein könnte. Sagen wir dann vielleicht kurz noch was dazu, aber an der Schlagzeile, an der großen Schlagzeile, China hat EUV jetzt laufend, kann eigentlich nach objektiver Einschätzung überhaupt gar nichts dran sein. An dem Rest vielleicht ein bisschen was, aber weit von dem, was diese Schlagzeile, die wir teilweise gelesen haben, suggeriert hat.
Okay, das ist jetzt ein Spannungsbogen. Wann, wenn nicht jetzt? Dann bin ich neugierig, was denn der schmale Rest, der noch bleibt, besagt und wie du das dann einschätzt. Denn grundsätzlich wäre meine Frage jetzt noch, gibt es denn irgendwelche Belege, die Washington für die Vorwürfe generell hat, beziehungsweise was verlangt denn die US-Regierung jetzt konkret von ASML? Denn das war mir jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig klar.
Ja, genau. Ich hab tatsächlich gestern Nacht auch noch genau nach diesen Fragen noch mal tiefer recherchiert. Die verlangen jetzt, dass sie beweisen, dass sie dort nichts laufen haben, ohne was vorzulegen, was da liegt. Also sehr strange. Gegenüber Bloomberg wurde gesagt, die hätten Belege dafür, dass Komponenten und Transportausrüstung hingeliefert wurde. Deswegen zwei Sachen. Also Gesamt-EUV-Maschine laufend, nahezu ausgeschlossen. Der Verdacht, dass China sich Komponenten zusammenschmuggelt, ist jetzt vielleicht nicht ganz weit hergeholt. Trotzdem ist es ein ganz weiter Weg davon, dann ein laufendes System zu haben. Und was auch ganz spannend ist, weil die ganz konkreten Vorwürfe nicht da sind, zumindest uns nicht vorliegen. SMIC hatte 2018, also SMIC ist die chinesische Foundry, 2018 haben die ein EUV-System bestellt. Die Lizenz wurde dann blockiert. Also die waren die Ersten, die das nicht bekommen haben. Die waren die Ersten, die es haben wollten und nicht bekommen haben. Wenn man sich auch ein bisschen tiefer damit beschäftigt, so eine EUV-Maschine, kriegst du auch nicht über Nacht. Du musst dort das ganze Gebäude vorbereiten. Du brauchst ein paar Vorbereitungsmaßnahmen. Du brauchst auch vorbereitendes Handling-Equipment etc. Und dass von diesen Sachen etwas schon nach China geschafft wurde, das ist nicht auszuschließen. Das war dann aber schon 2018. Ja? Weil die haben dann die Lizenz nicht bekommen und dann ist niemals eine Maschine dorthin gekommen. Dass 2018 vorbereitendes Equipment dort hingeschafft wurde, ist möglich. Und deswegen ist noch ein ganz anderer Aspekt so spannend. Warum sind die jetzt damit um die Ecke gekommen? Die Vorwürfe kamen im April raus oder hat er die vorgebracht, Lutnick, der US-Kommissar. Und in dem Monat wurde der Match Act, haben wir, glaube ich, auch schon besprochen, in den Kongress eingebracht, am 2. April. Und am 22. April dann dem Foreign Affairs Committee vorgelegt und hat den dort passiert. Und dieses Gesetz würde nicht nur den EUV weiter verlängern, sondern auch DUV, also die ältere Technologie, blockieren und verlangt von den Niederlanden, dass man innerhalb von 150 Tagen seine eigenen Exportkontrollen an US-Standards angleicht. Also der Match Act ist eigentlich das große Ding, politische Initiative, die in den USA gerade läuft. Und in diesem Kontext sind Vorwürfe laut geworden. Und die stärken natürlich die Position der USA in der Verhandlung gegenüber den ASML, respektive den Niederlanden, weil das ist ja die Ebene, die verhandelt wird. Der Außenhandelsminister Sjoerdsma, auf den kommen wir dann später noch, ist daraufhin nämlich diese Woche in die USA geflogen, um zu besprechen, warum die Niederlande den Match Act, so wie er ist, gar nicht so cool finden. Und hat gleichzeitig, tada, ist, wie gesagt, kommen wir da noch dazu, Pax Silica unterzeichnet. Aber zusammengefasst, ASML an den großen Vorwürfen nicht dran. Aber wichtig ist auch, wer kommuniziert und warum gibt es Kommunikation dazu. Und das Stichwort hier heißt eher Match Act. Aber das reicht erstmal hier für die Meldung.
Schon ein bisschen Spoiler jetzt auf eine spätere Meldung, aber das Timing ist ja auf jeden Fall sehr spannend und es ist am Ende ein politisches Thema, viel mehr als ein technologisches, denn ich habe auch mal so ein Video von ASML gesehen, also wie solche hochkomplexen Systeme transportiert werden. Also das ist ein riesen Aufwand, vor allem wenn die dann eben funktionieren sollen. Ist ganz spannend, da findet man coole Videos dazu. Falls ihr daran Interesse habt, könnt ihr euch gerne mal angucken. Übrigens, Howard Lutnick ist der US-Handelsminister.
Ah, my bad, sorry.
Genau, zu dieser Verquickung mit einer anderen News kommen wir gleich nochmal. Vorher wollen wir in unserer News 2 über eine News sprechen, die wir bei LinkedIn wahrscheinlich unter dem Hashtag Good News kommunizieren würden. Und zwar gibt es zwei Förderzusagen, die beide noch mit dem European Chips Act 1 zusammenhängen, allerdings auf unterschiedlicher, sag ich mal, Zusagenebene. Ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, aber grundsätzlich gibt es ja beim EU-Chips Act verschiedene Zusagen, die man braucht. Also das ist zum einen eben die EU-Ebene, wenn die Europäische Kommission genehmigt, dass überhaupt staatliche Beihilfen getätigt werden dürfen und dass die Projekte dieser First-of-a-Kind-Vorgabe entsprechen. Dann gibt es bei uns in Deutschland Zusagen auf Bundesebene, also da geht es dann um konkrete staatliche Subventionen und dann noch auf Länderebene, weil sich eben auch die Bundesländer dann an diesen Projekten finanziell beteiligen. Und wir wollen zuerst mal über Quantum Diamonds sprechen. Die haben nämlich die EU-Förderzusage erhalten. Später geht es dann noch um die X-Fab, bei denen geht es um die nationale Förderzusage. Aber fangen wir, wie gesagt, mal mit Quantum Diamonds an. Wir sprechen häufig darüber, dass Europa entlang der gesamten Wertschöpfungskette stärker werden muss. Also nicht nur bei der Chipproduktion selbst, sondern auch bei Messtechnik, Inspektion, Prozesskontrolle. Und genau dort ist Quantum Diamonds aktiv. Das Unternehmen erhält also eine Förderzusage für 76 Millionen Euro für den Aufbau einer First-of-a-Kind-Produktionsstätte in München. Was genau soll denn dort zukünftig gefertigt werden und was ist an dem Ansatz von Quantum Diamonds so spannend?
Also wir haben über Quantum Diamonds hier schon ein, zwei Mal gesprochen. Grüße gehen raus. Nochmal ganz kurz zusammengefasst. Im Grunde ist es ein Messequipment. Im Herzen steckt im Prinzip ein Quantendiamant-Mikroskop, also ein Diamant mit Stickstoff herstellen. Auf diese Art und Weise kann man sich Quanteneffekte zunutze machen. Es ist also eine Quantensensorik, die dort gebaut wird, kein Quantencomputing. Und zwar in Verbindung eben mit Diamanten. Gibt es ja verschiedene Quantentechnologien. Wie also der Name schon sagt, Quantum Diamonds. Diese Stickstoff herstellen im Diamanten reagieren extrem empfindlich auf Magnetfelder und jeder Strom in einem Chip erzeugt ein Magnetfeld, wenn du den testest. Und der Diamant wirkt damit wie eine Kamera oder der Sensor, quasi eine Kamera, die aber nicht Licht, sondern Stromflüsse abbildet. Ja, eine Karte der Strompfade im Chip mit ganz feiner Auflösung, Mikrometerauflösung in wenigen Minuten. Und das ohne das den Chip für das Bauteil zu öffnen oder zu zerstören, als zerstörungsfreie Prüfung. Und genau dort kommen sie in eine Lücke oder ein neues Anwendungsgebiet rein, zum Beispiel bei Advanced Packaging oder bei 3D-Staplung von dem High Bandwidth Memory, hat man auch schon mal gesagt. Mögliche Defekte sitzen nämlich dann teilweise tief vergraben in gestapelten Strukturen und die etablierten Verfahren wie Röntgen oder Thermografie stoßen dort an ihre Grenzen, wenn man den Fehler zerstörungsfrei und schichtgenau lokalisieren will. Genau diese Lücke adressiert Quantum Diamonds sehr erfolgreich. Nach eigenen Angaben sind sie mit einem Proof-of-Concept-Projekt bei 9 der 10 größten Chip-Hersteller weltweit schon dabei. Also sehr, sehr, sehr erfolgreiches Messequipment für ja die neueste Art von Chips oder von Halbleitern. Die 76 Millionen, die da in der Meldung stehen, sind übrigens der öffentliche Anteil. Das Gesamtinvestment liegt bei rund 152 Millionen, haben wir hier, glaube ich, besprochen, als es angekündigt war, letztes Jahr schon. Und die Kommission hat jetzt eben am 23. Juni grünes Licht gegeben und den First of a Kind Status bestätigt. Das ist die EU-Ebene, die du am Anfang gesagt hast.
Genau. Und Kevin Berghoff, einer der Gründer und CEO von Quantum Diamonds, war ja neulich auch auf den Silicon Saxony Days zu hören, allerdings zum Thema Startup-Skalierung. Und was man einfach immer wieder vergisst oder was jetzt, glaube ich, in der öffentlichen Wahrnehmung nicht so präsent ist, ist, wie wichtig Kapital für Deep-Tech-Startups und insbesondere eben für Hardware-Startups ist. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Höhe generell, sondern eben auch die langfristige Verfügbarkeit, weil so ein Startup natürlich auch finanziell langfristig in ein ganz anderes Risiko geht, als es jetzt, sage ich mal, so ganz grundsätzlich bei Software-Startups der Fall ist. Und tatsächlich gibt es ja in Deutschland oder entstehen in Deutschland mehr Deep-Tech-Startups als in den USA. Aber wir haben eben hier nach wie vor diese Skalierungslücke. Und wenn man dann eben mal zu den Startups guckt, die es in den Status eines Scale-Ups oder eines Unicorns schaffen, dann sind es in den USA, ich glaube, 80% oder 85% mehr. Also da wandelt sich das Bild. Ich glaube, du hast mit Kevin auch mal sprechen können, was jetzt diese Zusage für die weitere Entwicklung konkret bedeutet. Also vor allem auch auf die Marktreife bezogen, beziehungsweise auf das generelle Wachstum des Unternehmens, oder?
Wir hatten schon vorher dazu Austausch. Wir sind ab und zu im Austausch. Wir haben sie auch kurz geschrieben, ob sie noch eine eigene Meldung dazu machen. Diese Woche erstmal nicht. Deswegen verlinken wir die Kommissionsmeldung. Prinzipiell ist das alles eine super Nachricht. Und ohne jetzt da irgendwie Vertrauliches verraten zu wollen oder zu können und zu dürfen. Die Geschwindigkeit spielt halt immer eine riesengroße Rolle. Also es ist positiv, dass sie Geld bekommen. Das hilft enorm, gerade weil VC eben nicht immer in der kompletten benötigten Höhe da ist. Also das hebelt auch VC-Geld, was sie haben. Aber es kommt eben schon darauf an, wie schnell man das Geld dann wirklich bekommt. Das ist jetzt die Förderzusage der EU. Es ist immer noch nicht der Fördermittelbescheid der Bundesregierung. Und mal um Zeitleisten so darzustellen, wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, wie lange das Ganze schon läuft. Also der Antrag auf diese Förderung wurde im Januar 2025 eingereicht.
Genau. Aber dann kommen wir gleich mal zur zweiten Förderentscheidung, nämlich der X-Fab. Die haben jetzt eben die nationale Förderzusage über 127,4 Millionen Euro für das Projekt Fab for Micro in Erfurt erhalten. Mit dem Geld soll ein neuer Rheinraum entstehen und der Standort zum Europäischen Zentrum für Mikrosystemtechnologie entwickelt werden. MEMS Advanced Packaging und heterogene Integration werden hierbei explizit genannt. Erklär doch mal, was genau wird X-Fab am erweiterten Standort zukünftig fertigen und wie genau trifft das wiederum das Kriterium First of a Kind? Für welche Anwendungsgebiete soll da auch gefertigt werden und was genau ist unter diesem Begriff europäisches Zentrum zu verstehen? Denn das habe ich zumindest nicht gefunden. Aussagen zu Kapazitäten, Technologien oder auch Strukturgrößen, die nämlich in der Meldung, also in der Originalmeldung erstmal nicht gemacht werden.
Ja, also gefertigt werden sollen dort zunächst die Dinge, für die X-Fab in Erfurt schon länger, wenn nicht schon immer, steht. MEMS, also mikroelektromechanische Systeme, MEMS. Druck- und Beschleunigungssensoren ist das, Mikrofone, Mikrofluidik und dazu kommt Photonikbaustein jetzt noch. Das Neue ist die Kombination. Diese MEMS-Kompetenz wird mit Advanced Packaging und heterogener Integration zusammengeführt, also dem Verbinden von unterschiedlichen Funktionsblöcken, elektronisch, optisch, sensorisch, in einem Bauteil, inklusive Wafer-Level-Packaging, also schon eine höher oder eine Weiterentwicklung und damit zur Frage, warum das First of a Kind ist, dann hast du völlig recht, von Strukturgrößen steht da nichts und die Diskussion geht ja häufig in die Richtung, nur kleinste Strukturgrößen sind Neues. Das ist aber hier nicht der Maßstab. Bei MEMS und Mikrosystemen geht es eben nicht so sehr um den Nanometer-Wettlauf wie in der Logik, sondern sind andere Kriterien einfach entscheidend. Und die Kommission begründet den Förster für keinen Status, deswegen hier auch ausdrücklich anders. Die Anlage bietet Fertigungsdienstleistungen an, und ich übersetze jetzt sozusagen frei aus dem EU-Bescheid, bietet Fertigungsdienstleistungen an, die es in Europa bisher schlicht nicht gibt, nämlich genau diese Verbindung aus MEMS plus innovativen Packaging und Integration. Und das als offene Foundry. Also ist ja auch nochmal wichtig, für wen machen die das? Das Foundry-Modell ist ja ein anderes als IDM. Die haben also Startups oder Designfirmen als Kunden und machen nicht ihre eigenen Produkte. Das Kriterium ist also die Fähigkeit und Zugangslücke, die geschlossen wird, nicht die Strukturgröße. Und deshalb fehlen Zahlen zur Kapazität und Notes in der Meldung. Die sind für diese Art von Projekt einfach nicht die entscheidende Kennziffer. Zu den Anwendungsgebieten steht auch was drin. Das sagt die Kommission konkret Automobil, KI-Hardware und Medizintechnik. Bei der Photonik kommen datenintensive Anwendungen dazu, optische Komponenten für Rechenzentren zum Beispiel. Also Data Center und AI spielt immer eine Rolle, aber nicht auf der Ebene der Most Advanced Logic Chips, sondern andere Komponenten, die auch wichtig sind. Und damit zum europäischen Zentrum, zum anderen Begriff, wo du gefragt hast, der entscheidende Punkt hier ist das Wort Open Foundry, also offen. Im Gegensatz zu einer, das ist der andere Projekttyp im Chipsekt, IPF, Integrated Production Facility. Das ist übrigens das, was Quantum Diamonds für sein Projekt angibt. Ja, die bauen eigenes Mass Equipment, was sie dann verkaufen. XFAB ist der andere Typ, OEF, Open European Foundry, bieten das für Fabless-Unternehmen an, gerade für Startups und kleinere Firmen, die heute eben überwiegend auf außereuropäische Foundries angewiesen sind oder wären. Und damit ist das eigentlich alles gesagt.
Und Kapazitäten hängen dann ja am Ende von Kundenaufträgen ab bei sowas.
Richtig.
Genau. Aber trotzdem insgesamt super Nachrichten in Sachen europäische Souveränität. Auf jeden Fall, weil du es vorhin schon angesprochen hast, bei beiden Projekten handelt es sich jetzt eben um solche aus dem Chips Act 1 und diesem Call vom Winter 2024-25. Allerdings haben wir munkeln hören, dass es da vielleicht in nächster Zeit noch weitere Entscheidungen geben soll. Und weil du bei Quantum Diamonds vorhin die Gesamtinvestitionen angesprochen hast, zu der Gesamtinvestitionssumme, also auch der Investitionssumme der XFAB selbst, wurde in der Originalmeldung, glaube ich, hier nichts gesagt, oder?
Ja, kommt auf allen welcher. Also ich habe letzte Nacht ein bisschen weiter recherchiert zu allen möglichen Meldungen, auch zu dieser. Erstmal zur Einordnung der Förderung. Es ist wirklich super spannend, wer da wie kommuniziert. Ne? Kommunikation, mein Wort der Woche. Die 127,4 Millionen, die gesagt werden, ist die nationale Zusage. Und hier ganz spannend, 80,3 Millionen vom Bund, 47,1 Millionen aus Thüringen. Höherer Anteil als ursprünglich geplant. Wir haben schon mal gesagt, dass in diesem Chipsekt-Auftrag die Förderung sich zwischen Bund und Bundesländern, wo es stattfindet, verteilt. Aber die genaue Rate ist nirgendwo bekannt. Hier ist sie bekannt, 80 Millionen zu 47 Millionen, hat nämlich die Ministerin vor Ort gesagt. Und die andere Kommunikation zum Gesamtinvest hat der Geschäftsführer der XFAB in Erfurt, Dr. Gabriel Kittler, kennst du auch, gesagt. Und er hat gesagt, das Gesamtinvest liegt bei 300 bis 400 Millionen. Die beihilferechtliche EU-Genehmigung, die kam schon im Dezember 25 und jetzt eben der nationale Förderbescheid. Produktionsstart ist übrigens Ende 2028 und kommerzieller Betrieb ab 29. Aber das zu Zahlen und zu Kommunikation darum.
Und weil du jetzt Ministerin angesprochen hast, das war aber nicht die Bundeswirtschaftsministerin, die hatte nämlich, glaube ich, die Gitta Connemann, glaube ich, war zugeschaltet,
hast
oder?
Du, hast du das ich gesehen? Ich habe nichts gesehen von der Bundesebene, die teilgenommen hat. Gar nichts. Ich habe gesehen, der Mario Vogt war da, also das Land war komplett vertreten. Die geben ja auch mehr Geld als ursprünglich erwartet. Von der Bundesebene habe ich auf den offiziellen Fotos und Sachen nirgendwo jemanden gesehen.
Ich meine, in dem Post hätte ich die Gitta Connemann gesehen in einer Live-Zuschalte. Muss ich aber nochmal gucken.
Ah, okay. Na gut.
Genau. Also aber trotzdem insgesamt gute Nachrichten und tatsächlich auch so ein bisschen ein Zeichen in Richtung Chips Act 2. Also ich denke hier einerseits an den Aspekt der Nachfrage, insbesondere durch KI, wie eben jetzt auch bei der XFAB, und das Ziel, nicht nur die Frontend-Fertigung, sondern die gesamte Wertschöpfungskette zu fördern, siehe Quantum Diamonds. Das geht ja schon so ein bisschen in die Richtung, die der Chips Act 2 verfolgt.
Genau.
Und wir wollen über einen zweiten Streit mit geopolitischer Dimension sprechen. Und wir haben schon mehrfach darüber gesprochen, dass Infineon sich stark im Garn-Halbleitermarkt positioniert. Das Unternehmen verfügt über das branchenweit breiteste Patentportfolio, das rund 450 Garn-Patentfamilien umfasst, und auch über Patentstreitigkeiten zwischen InnoScience und Infineon hatten wir schon gesprochen, denn die mit dem Urteil vom 18. Juni abgeschlossenen Verfahren vor dem Landgericht München I sind schon Verfahren 3 und 4. Bereits am 1. August 2025 hatte das Gericht in einem ersten zwischendeutschen Verfahren gegen InnoScience entschieden. Darüber hinaus hatte am 7. Mai 2026 die Full Commission der US International Trade Commission festgestellt, dass InnoScience ein Infineon-Patent im Bereich der GaN-Technologie verletzt hat. Diesmal ging es um ein Patent und ein Gebrauchsmuster und erneut hat eben das Gericht festgestellt, dass InnoScience Infineon-Technologie unberechtigt nutzt und gegen Patentrecht verstößt, was jetzt zur Folge hat, dass InnoScience keine weiteren patentverletzenden Produkte in Deutschland herstellen, verkaufen oder vermarkten darf und außerdem Schadenersatz an Infineon zahlen muss. Parallel gibt es jetzt aber noch einen zweiten Fall und zwar vor einem chinesischen Gericht. Worum geht's denn da?
Da hat das mittlere Volksgericht Suzhou am 27. Mai entschieden, dass bestimmte GaN-Produkte von Infineon ein Patent von InnoScience verletzen. Mit der Folge eines Verkaufs- und Importverbots für diese Produkte in China und rund 1,3 Millionen Euro Schadenersatz. Nach Darstellung von InnoScience hat Chinas oberster Volksgerichtshof diese Entscheidung übrigens inzwischen bestätigt, womit das Verbot dann jetzt dort endgültig durchsetzbar wäre oder ist. Die Bestätigung läuft aber bisher nur über InnoScience, nicht über Infineon selbst.
Und jetzt zeigt dieser Streit ja insbesondere zwei Dinge. Also einerseits spricht er natürlich für die wachsende Bedeutung von Galliumnitrid-Halbleitern, die als wichtige Technologie für zum Beispiel effiziente Stromversorgungssysteme, etwa in erneuerbaren Energien, in Rechenzentren, Industrieanwendungen oder auch E-Fahrzeugen gelten. Aber sie reiht sich eben auf der anderen Seite auch in ja, unser Thema heute rund um ASML ein und zum Beispiel auch in den noch immer laufenden Streit zwischen Nexperia und der chinesischen Mutter Wingtech, der ebenfalls vor verschiedenen Gerichten ausgefochten wird, mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Könnt ihr gerne nochmal in eine ältere Folge reinhören, wenn ihr da mehr wissen wollt. Aber was für mich so ein bisschen bleibt bei allen Geschäftsopportunitäten, die China eben bietet, ist das mittlerweile fast ein Aspekt, den Unternehmen mitdenken müssen, insbesondere dann, wenn es um IP oder eben explizite Bottlenecks in der Lieferkette geht.
Im Prinzip, wenn man global unterwegs ist, muss man das als eigenen Risikofaktor mitdenken. Wer als westliches Unternehmen, so sag ich jetzt mal, sein IP global durchsetzt, muss damit rechnen, dass ein chinesisches Gericht im Heimspiel ein Spiegelurteil quasi fällt, das einen vom dortigen Markt aussperrt. Wenn es einen chinesischen Wettbewerber gibt, gibt es in vielen Fällen schon. Und genau das sehen wir eben auch bei Nexperia und Wingtech. Kritisch ist es dann, wenn China nicht nur ein Absatzmarkt ist, sondern an einem Lieferkettenengpass sitzt. Dann wird so ein Urteil von dem Umsatzärgernis, was es jetzt ist, na, Markt fällt weg, zu einem echten strategischen Druck. Also, aber ja, spielt eine riesengroße Rolle. Und diese Navigation zwischen den Weltmärkten, also einfach so überall verkaufen, das war noch nie leicht, aber es ist definitiv nicht leichter geworden.
Ja, und damit kommen wir über mehrere Kanäle nochmal zu dem ASML-Streit zurück und in unserer ersten Kurznews geht es jetzt um Pax Silica. Hatten wir vorhin schon mit angesprochen, aber trotzdem nochmal, um den Überblick zu behalten. Also am 25. und 26. Juni findet in Washington der erste große Pax Silica-Gipfel statt und kurz davor sind nach übereinstimmenden Medienberichten nicht nur die Niederlande, sondern auch Griechenland, offiziell muss man sagen, Deutschland und sogar die EU der Initiative beigetreten. Allerdings ist die Nachrichtenlage hierzu noch etwas verwirrend, fand ich zumindest bei der Recherche, denn ich habe zum Beispiel weder von der Kommission noch von der Bundesregierung eine offizielle Pressemeldung dazu finden können. Deshalb meine erste Frage an dich. Du hast wahrscheinlich heute Nacht auch dazu noch recherchiert und weißt mehr. Kannst du diese Beitritte A bestätigen und gibt es vielleicht sogar noch weitere?
Genau, kann ich alle drei beziehungsweise vier bestätigen und ich kann auch sagen, wer da jeweils war und wer unterschrieben hat. Bei aller Kritik an Elon Musk und an Twitter oder X, ne, die du ja häufig berechtigterweise äußerst, ist das eben immer noch eine sehr gute Plattform für manche Infos. Ne? Denn tatsächlich, so wie du sagst, es gibt keinerlei offizielle Kommunikation von der jeweils anderen Seite. Super spannend. Also mal ganz kurz, Niederlande, Sjoerd Sjoerdsma, über den haben wir schon gesprochen, Handelsminister, also Außenhandelsminister, Foreign Affairs und Trade Affairs. Der ist wegen Match sowieso gerade dort. Der hat unterschrieben, gibt es ein Foto von ihm. Und übrigens fliegt der im Juli mit einer Delegation, bei der auch ASML dabei ist, nach China, habe ich auch so ausgefunden. Also super spannend. Für Deutschland hat Andreas Hanefeld unterschrieben, das ist der deutsche Botschafter in den USA. Für Griechenland hat auch der Botschafter unterschrieben, Alexandridis heißt der. Und für die EU hat Roberto Viola unterschrieben. Das ist immerhin der Generaldirektor von DG Connect. Also es ist die Generaldirektion, die fachlich auch für den Chips Act verantwortlich ist. Und auf der Seite von diesem Summit, Pax Silica Summit, findest du verschiedene Einladungen für die unterschiedliche Presse. Also die europäische Presse wurde Dienstag, am 23. Juni zwischen um 5 und um 6 abends eingeladen für die Unterzeichnung. Da waren genau die, die du gesagt hast. Central Asia ist für heute eingeladen. Heute ist der 25. Juni zwischen 7.50 Uhr und 9 Uhr früh. Da wird also dort noch jemand unterschreiben. Höchstwahrscheinlich Kasachstan. Für Freitag, das ist aus unserer Sicht morgen früh, gibt es nochmal eine Western Hemisphere Press Opportunity. Da sind auch noch welche eingeladen zur Signing Ceremony. Argentinien soll wohl noch unterzeichnen. Also das soweit. Aber die vier sind es alle. Und nochmal keinerlei, also zumindest Stand jetzt noch, keinerlei offizielle Kommunikation auf den Webseiten der Kommission oder der Bundesregierung irgendwo. Das Einzige, was ich gefunden habe, ist der Facebook-Account vom deutschen Botschafter, der das geteilt hat, und der Twitter-Account der EU-Botschafterin in den USA. Aber super spannende Kommunikation ringsrum um diese Unterzeichnung, die nachweislich stattgefunden hat.
Und weil das so super spannend ist und du hast auch schon gerade den CHIPS Act erwähnt, was sendet das jetzt für dich für ein Signal? Also auf der einen Seite sagt der niederländische Außenhandelsminister, wie von dir jetzt schon angesprochen, quasi zeitgleich zur Unterzeichnung, dass Den Haag bei Exportkontrollen gegenüber China nicht automatisch jeder US-Linie folgen will, was sich insbesondere eben auf den Match Act bezieht, der ja ein einheitliches Vorgehen gegenüber China zum Ziel hat. Oder man könnte auch sagen, der zum Ziel hat, dass quasi das China Verhalten der anderen sich an den Vorstellungen der USA orientiert. Und auf der anderen Seite eben diese fehlende Kommunikation auch seitens der Bundesregierung und der EU und trotzdem die Unterschrift. Ist da jetzt quasi irgendwie einfach ein Pragmatismus dahinter? Also, dass man sagt, okay, man will mit den USA zusammenarbeiten, ohne die eigene industriepolitische Souveränität aufzugeben? Man hat ja auch die Situation, na, auf der einen Seite tritt die EU als Ganzes bei und dann aber noch die Niederlande explizit und Deutschland. Also wie schätzt du das insgesamt ein? Das ist ja schon ein sehr undurchsichtiges, nicht nur kommunikatives, sondern auch so grundsätzlich Verhalten.
Ja, also kommt immer darauf an, was man da liest und was man da sagt. Tatsächlich habe ich auch gelesen, das ist de facto eine Unterwerfung. Ja? Kann man den ganzen CHIPS Act einstampfen. Ich finde es erstmal super spannend zuzugucken. Und je nachdem, wie man es dann bewertet, will ich mich noch ein bisschen zurückhalten auf einem, wenn man diese polemischen Level auf dieser Ebene, könnte man das durchaus auch als fast als Kasper-Theater bezeichnen, will ich mir explizit nicht zu eigen machen. Aber ist schon sehr strange. Auf einem weniger polemischen Level, wenn man das mal durchleuchtet, das ist ein außenpolitisches Dokument. Eine Erklärung, dessen Unterzeichnung erstmal niemandem wehtut, weil man sich nämlich tatsächlich auf gar nicht so hart committed, also festlegt. Ne? Deswegen sehe ich es erstmal als Beleg für eine diplomatische Arbeit, getragen auch durch den Fakt, dass eben Botschafter unterschrieben haben, nicht als Beleg für eine ernsthafte Beschäftigung mit dem Thema KI oder Halbleiter über alle Politikbereiche hinweg. Wenn ich das so betrachte, dann muss ich sagen, okay, komplett fürchterlich, wir machen einen CHIPS Act und unterzeichnen dort, passt gar nicht zusammen. Ich sehe es erstmal als Ausdruck von nicht richtig dolle miteinander verzahnten Politikbereichen und mindestens mal als Diplomatie. Wir werden dann nächste Woche darüber sprechen, wer bei dem Summit dabei ist. Die Unterzeichnung, um das nochmal ganz deutlich zu machen, hat es bisher nirgends auf irgendeiner Seite der Bundesregierung geschafft, was ja auch eine Aussage ist. Ne? Man kann nicht kommunizieren. Bei den Niederlanden ist es übrigens anders. Die kommunizieren aktiv dazu. Ne? Auch ein wunderbares Signal europäischer Geschlossenheit. Nicht. Ja, also das ist das, was man definitiv sagen kann. Dort hast du definitiv einen Punkt, den ich teile. Das ist überhaupt nicht abgestimmt oder ergibt überhaupt kein gerades Bild, gerade im Zusammenspiel einzelner Länder der EU und EU als Ganzes.
Ja, und es erschwert uns die Recherche. Das nur so als kleinen Extrapunkt. Damit kommen wir zur nächsten Kurznews und wir bleiben bei China, denn China hat erstmals seit 2017 wieder den schnellsten Supercomputer der Welt. Das neue System heißt Lianshan, kommt aus Shenzhen und erreicht rund 2,2 Extraflops, verdrängt damit den US-Supercomputer El Capitan von Platz 1 der Top 500-Liste. Und bemerkenswert ist jetzt aber noch etwas anderes. China hat seit 2019 grundsätzlich keine Systeme mehr für dieses Ranking gemeldet, obwohl Experten davon ausgehen oder ausgegangen sind, dass leistungsfähige Rechner längst existieren. Jetzt aber meldet China wieder ein System an und steigt eben direkt auf Platz 1 ein. Das ist also auch ein politisches Statement. Aber mich würde vor allem interessieren, wie groß schätzt du den technologischen Erfolg ein? Vor allem eben vor dem Hintergrund der heute auch schon angesprochenen Exportbeschränkungen.
Genau, also technologisch ist das durchaus beachtlich, muss man aber genau hinschauen, worin. Die erreichen diese 2,2 Exaflops vollständig mit eigenen CPUs, ohne GPU-Beschleuniger. Also die können gewisse Technologien immer noch nicht machen, haben das aber umgangen. Also es ist das erste System, das diese Exascale-Schwelle bei den Flops mit CPU-only knackt. Alle anderen Rechner, die oben in diesem Leistungsniveau sind, haben auch GPUs. Das ist die eigentliche Botschaft an die Exportkontrolle. Dort, wo die Nvidia-Beschleuniger einem verwehrt werden oder auch AMD-Beschleuniger, demonstriert man eben über einen anderen technologischen Ansatz und eigene Architektur, dass man die Spitze auch ohne sie erreicht. Also absolutes Statement. Eine kleine Einschränkung dazu habe ich bei meiner Recherche noch gefunden. Der Platz 1 dort ist in der Höchstleistung im sogenannten LINPACK-Benchmark. Bin ich kein Experte dafür, gibt es andere. Aber es gibt andere Benchmarks, gemischte Präzision, die für KI-Training zählt. Dort liegt Lineshine nur auf Rang 4 hinter El Capitan. Und also das ist der andere, der bisher Platz 1 war, der andere Supercomputer. Und bei der Energieeffizienz hinkt es auch hinterher. Ist also ein Statement der Resilienz, dass man das schaffen kann. Kein Beweis erstmal von KI-Überlegenheit, aber definitiv ein Statement und technologisch super, super, super spannend.
Also das, was du angesprochen hast mit den GPUs, das hatte ich auch gesehen, denn während bei allen Supercomputern in der Liste die Beschleuniger benannt werden, ist bei Lineshine einfach ein Strich.
Genau, das ist tatsächlich der vielsagendste Eintrag der ganzen Liste. Dort, wo sonst AMD, Instinct oder Nvidia steht, bleibt dort einfach die Beschleunigerspalte leer. Einfach, weil ich ja schon gesagt habe, weil es die nicht gibt. Das ist ja gerade der Clou dieses CPU-Only-Designs. Ja, und trotzdem Platz 1. Ne?
Ja, und wir bleiben bei eigener Chip-Hardware. OpenAI und Broadcom haben gestern mit Jalapeno OpenAIs ersten eigenen KI-Chip vorgestellt. Ein Beschleuniger, der ausschließlich auf LLM-Inferenz zugeschnitten ist, also auf das Ausführen der Modelle, nicht aufs Training. Auffällig ist vor allem das Tempo vom Design bis zum Tape-Out in nur 9 Monaten laut OpenAI. Der schnellste ASIC-Entwicklerzyklus, den es bei Hochleistungshalbleitern jemals gab. Fass mal zusammen. Was hat OpenAI da konkret vor?
Also erst einmal ASIC, Application Specific IC, anwendungsbezogener Chip sozusagen, genau für das Training und nicht für das Training, sondern für das Laufen von Modellen und in dem Fall für das Abspielen von OpenAI. Ne? Im Kern ist Jalapeno, was übrigens nicht die schärfste Chili ist, die es gibt. Also da ist noch Raum für mehr. Auch in der,
sagt der Chili-Experte. Ne? Was ist die schärfste Chili?
Ich weiß es gar nicht mehr. Die allerschärfste habe ich nicht mehr vor Augen. Aber es gibt noch ganz paar mehr. Butro Locker zum Beispiel. Jalapeno ist höchstens noch Mittelfeld. Egal. Es ist ein von Grund auf für Inferenz gebauter Chip. Kein umgewidmeter Alpset-Beschleuniger, der vor allem eben über Effizienz punkten soll. OpenAI hat dort eine Performance pro Watt deutlich über dem aktuellen Stand der Technik versprochen, was sie durch ihre Architektur dann eben schaffen. Und insgesamt nochmal mit Broadcom zusammen das ganze Ding gebaut. Broadcom als Chip-Design-Firma und Celestica übrigens, habe ich auch gefunden, eine kanadische Firma, die sowas wie Foxconn ist, die dann die Racks fertig baut. Insgesamt eine KI, und das ist der spannende Punkt, du hast gesagt, OpenAI sagt, dass eigene Modelle beim Chip-Design selbst mitgeholfen hätten. Also KI, die ihre eigene nächste Hardware mitentwirft. Das ist auch ein super spannender Aspekt an dieser Meldung.
Okay. Aus Nvidia-Sicht, wie finden die das?
Ja, es ist kein direkter Angriff, aber eher eine Diversifizierung als ein Frontalangriff. OpenAI reiht sich damit ein in die ganze Reihe, wie wir schon besprochen haben, Google, Amazon, Meta, die alle eigene Inferenz-Chips bauen, um sich eben aus der Abhängigkeit von Nvidia und vor allen Dingen aus den Margen von denen zu lösen. Inferenz ist dafür der logische Einstieg, weil dort inzwischen das meiste Compute-Volumen anfällt, nicht im Training. Aber einordnen muss man trotzdem vorsichtig, denn das ist jetzt erstmal, man hat den Wafer gesehen mit den Chips drauf. Bislang gibt es ein paar Engineering-Samples im Labor und ein paar Eigenangaben zur Effizienz. Aber der detaillierte Performance-Bericht kommt erst noch. Also das richtig belastet aber dieses Bild erst, wenn das System, das soll Ende 26 soweit sein, tatsächlich in den Rechenzentren steht und man das dann hart vergleichen kann.
Okay. Übrigens ist Pepper X die schärfste Chili der Welt, habe ich nebenbei mal recherchiert.
Na gut.
Anerkannt vom Guinness World Records und die löst Carolina Reaper
ab. Ah ja, Carolina Reaper, die kenne ich auch noch. Na gut.
Ja, okay. Und damit gucken wir noch ganz kurz auf die nächste Woche. Nächste Woche ist Digitaltag. Nee, morgen ist Digitaltag, am 26. Juni. Also wenn ihr die Folge hört und ihr wollt noch spontan Ist zwar kein richtiges Halbleiterthema, aber trotzdem ein wichtiges Thema. Und es gibt überall in Deutschland spannende Angebote. Ihr wollt also noch teilnehmen, dann seid schnell. Gibt eine offizielle Website, da kann man sich die Angebote in seiner Region dann ausspielen lassen. Aber wenn wir auf die nächste Woche gucken, Frank, was hast du da so im Kalender?
Also ich bin erstmal, ist noch nicht nächste Woche, aber morgen in Brüssel zum Chips Act. Da können wir also dann vielleicht auch nochmal was sagen nächste Woche. Und ansonsten das Event der deutschen, mindestens mal der deutschen Halbleiterindustrie nächste Woche ist der 2. Juli. Da wird die Smart Power Fab von Infineon offiziell eröffnet. 3 Monate eher als geplant.
Stimmt.
Also ich denke, das wird auch in den nationalen Medien groß drin sein. Wir dürfen mit dabei sein sogar zur offiziellen Eröffnungsveranstaltung. Also das wird sehr, sehr schön. Danke schon mal an Infineon und natürlich Gratulation. Das ist ja, das ist das große What's Next, mindestens mal der nächsten Woche.
Absolut. Und wir werden auch mit der Aufnahme bis nach diesem Event warten, damit wir euch dann ganz aktuell mit Informationen versorgen können. Für diese Woche war es das dann schon wieder. Wenn wir was besser machen können, dann schreibt uns gerne an redaktion@silicon-saxony.de. Vielen Dank auch an alle diejenigen, die sich nach den letzten Folgen bei uns gemeldet haben mit Feedback. Haben wir uns super gefreut, wie immer. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann bewertet uns gern bei Spotify, dieser Apple Podcast oder auch bei Podigy oder empfehlt uns weiter. Vielen Dank wie immer an Matthias für die Post-Production und an dich, Frank, für die Vorbereitung und die Aufnahme.
Vielen Dank auch an dich wie immer. Und bei Feedback fällt mir jetzt was ein, ob wir das noch mit einbauen wollen, das, was wir bekommen haben.
Ja, mach mal.
Also wir haben ein Feedback bekommen von AMTC. Wir haben nämlich letzte Woche über Global Founders geredet und das Maskenhaus, ohne dabei den Namen zu nennen. Der Name ist AMTC. Es tut mir jetzt richtig leid, dass es am Ende dieser Folge erst ist, aber wichtig.
Das Beste kommt zum Schluss.
AMTC, das Joint Venture aus Global Foundries und ehemals Top-Hand-Fotomask, jetzt TechScant. Ja, das Maskenhaus, was vor allen Dingen für Global Foundries arbeitet. No Mask, no Chips. Grüße gehen raus an alle AMTC-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und ansonsten natürlich auch an alle anderen Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank wie immer fürs Zuhören und für alles Feedback. Bitte weitermachen. Vielen, vielen Dank und ciao, ciao.
Genau. Finde ich gut, dass du das noch gesagt hast. So viel Zeit muss sein, denn wir wollen natürlich, dass ihr auch wirklich wisst, dass wir euer Feedback ernst nehmen und auch jede Mail lesen und uns das zu Herzen nehmen, was ihr schreibt. Und in diesem Sinne, ciao, ciao.